Okay. Bist du bereit, deine Karriere auf die Überholspur zu setzen? Denn das Speed Recruiting Event der Service Plan Group am 30.04. im House of Communication in München bietet dir dafür die perfekte Gelegenheit. In einem kurzen Talk hast du die Möglichkeit, verschiedene Agenturen und deren RecruiterInnen mit deinem persönlichen Elevator Pitch zu überzeugen. Ob du eine kreative Visionärin bist oder eine ambitionierte Bewerberin, Serviceplan lädt dich ein, diese einzigartige Chance zu nutzen. Erhalte tiefe Einblicke in die dynamische Arbeitswelt der Serviceplan Group und knüpfe wertvolle Kontakte. Lerne aus den Erfahrungen anderer und stell dich der Herausforderung des Speed Recruitings. Also, warum warten? Gib deiner Karriere den Turbo Boost, denn sie verdient es, und melde dich jetzt zum Speed Recruiting bei der Serviceplan Group in München an. Den Link mit allen Infos zum Speed Recruiting findest du in der Beschreibung dieser Folge. Mein Name ist Sven Saro und du hörst Ohne den Hype. Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Christoph Arment ist der schlimmste Wiederholungstäter, den ich bisher zu Gast hatte. Er ist schon das vierte Mal mit dabei. Das kommt aber auch nicht von ungefähr. Es ist nämlich jedes Mal ein absolutes Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Wie du wahrscheinlich schon weißt, ist Christoph der Editorial Director des Zeitmagazin. Er co-hostet zwei Podcasts und auch sonst hat er noch einige andere Aufgaben. Wie jedes Jahr trafen wir uns wieder im Innenhof von Erik Spiekermanns Werkstatt in der Potsdamer Straße in Berlin für seinen mittlerweile obligatorischen jährlichen Check-in. Diesmal sprachen wir über die Intimität von Podcasts, was für Shows Christoph selbst gerne hört, darüber, dass die vergangene Pandemie erstaunlich wenig in der Kunst auftaucht, über seine ersten Interviews, über Erfahrung, Einstiegsfragen, Vorbereitung und seine neuen Projekte. Und noch, bevor es losgeht, falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Wenn du den Podcast unterstützen möchtest, schau mal auf patreon.com/svensaro vorbei. Dann ist jetzt gerade auch noch ein hervorragender Zeitpunkt, den Podcast noch schnell mit 5 Sternen zu bewerten, sei es auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du jetzt gerade hörst. Und dann gibt's auch noch den Newsletter mit inspirierenden Tipps von meinen Gästen, und zwar auf ohnehinhype.substack.com. Da findest du übrigens auch alle Tipps und Links zu den Themen, über die wir gesprochen haben, für diese Folge ebenso wie zu vergangenen Folgen im Archiv. Alle Links findest du wie immer direkt hier in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Christoph Arment. Was hast du letztes Jahr eigentlich gemacht? Oder bevor wir damit loslegen, weißt du eigentlich, dass du der größte Wiederholungstäter hier bist?
Oh Gott.
Das ist das vierte Mal jetzt für uns, glaube ich.
Das vierte schon?
Ja, wir haben dreimal, das ist das dritte Mal hier im Hof bei Erik Spiekermann.
Und einmal in der in Person.
Und einmal genau, zur Richtig. Weihnachtszeit.
Ach genau, ah, die Weihnachtsfolge.
Ja, ja,
stimmt. Ja, ja, ich habe auch auf dem Weg hierher gedacht, dass es so eine schöne Routine geworden ist. Und wir sitzen ja immer im Hof von Erik Spiekermann. Wir haben immer Glück mit dem Wetter. Mhm. Und es kommt auch immer irgendwie jemand vorbei. Jetzt gerade kam eine alte Kollegin vorbei, die ich noch aus München kenne, aus meiner Münchner Zeit, aus den 90ern, die hier bei einem der Verlage mitarbeitet, wie sie gerade gesagt hat. Und das war auch interessant, weil ich doch erklärt habe, was es hier ist, ein Podcast. Und dann hat sie doch gesagt, was dann alle immer sagen, die keine Podcasts hören. Ja, ich weiß gar nicht, wo die Leute die Zeit hernehmen. Das finde ich eine interessante Formulierung, weil sie dann gleichzeitig auch gesagt hat, sie hört Krimis, Hörspiele, was ja im Grunde genommen auch wahrscheinlich genauso viel Zeit wegnimmt.
Wahrscheinlich mehr.
Und vermutlich mehr. Und alle ja immer das Gefühl haben, sie haben zu wenig Zeit, aber ich glaube, sie verbringen dann ganz viel mit irgendwelchen Medien so zwischendurch. Und sie sagte das dann auch im nächsten Moment, sagte sie doch, naja, wenn ich jetzt auf Instagram bin und dann immer diese ganzen Videos und Reels sehe und so, und die, dann klicke ich die so an oder dann klicke ich noch das nächste an, und dann nimmt es im Grunde genommen genauso viel Zeit weg, wie wenn man ausgeruht einen Podcast hören würde.
Das stimmt, und ich habe auch bei Podcasts immer so ein bisschen den Gedanken, dass einerseits ist es ja wunderbar asynchron, auch dahingehend, nicht nur, dass du es nicht dann
konsumieren musst, wenn es gerade ausgestrahlt wird, sondern auch, dass du es halt auch unterbrechen kannst. Du kannst jetzt den Abwasch machen und ein bisschen was hören. Und dann
absolut.
Kannst du beim Laufen gehen was hören und so. Und das finde ich halt immer das Schöne daran.
Und wunderbar einschlafen. Das ist ja. Das größte Kompliment, das ist jetzt für die Macherinnen und Macher von Podcasts, mir ging das zumindest so, anfangs etwas gewöhnungsbedürftig. wenn man dann Hörerinnen und Hörer Post bekommt, die dann sagen, ach, eine wunderbare Folge, ich bin zweimal an derselben Stelle eingeschlafen. Aber wenn man einmal drüber nachdenkt, dann heißt es ja schon auch, dass die Leute beim Einschlafen den Podcast hören. Also eigentlich in einer sehr entspannten
und sehr intim.
Sehr intim und in einer sehr entspannten Phase ihres Tages. Und das ist eigentlich ganz schön.
Und das ist auch irgendwie eine, das ist ja schon eine besondere Phase auch am Tag. Weil wie gesagt, du kannst abspülen, du kannst die Wäsche machen oder sowas. Aber einschlafen ist halt, du nimmst A, jemanden wirklich mit ins Bett. Und das klingt so, als wäre es nur ein Scherz. Aber ich meine es wirklich so. Es ist so, du suchst dir schon aus, wen du da hörst.
Ja, geht mir auch so. Ich merke nur, weil wir haben ja mit der Kollegin gerade kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, dann über Krimis geredet, weil sie eben zum Einschlafen Krimis hört. Das könnte ich überhaupt nicht. Also für mich vollkommen unvorstellbar. Also machen ja viele, glaube ich. Also bei mir sind es eher Gesprächspodcasts, gerne mit Politik und gerne auch auf Englisch. Und da kann ich wunderbar mit einschlafen. Also ist dann ganz oft so, dass ich dann ein paar Tage später wieder an derselben Stelle bin und gucke, wie weit bist du eigentlich gekommen? Also zum Beispiel, ich höre sehr gerne zum Einschlafen Podsafe America. Mhm. Und den Interview-Podcast von David Axelrod.
Den kenne ich nicht.
Der heißt, glaube ich, einfach nur The X.
Ich kenne auch David Axelrod nicht, um ehrlich zu sein.
David Axelrod war ganz lange Journalist und ist dann als Politikberater eingestiegen und war einer der wichtigsten Berater von Barack Obama. Hm. Und hat in verschiedenen Funktionen mit Barack Obama zusammengearbeitet.
Okay.
Und er leitet jetzt ein Institut in Chicago, an der Universität in Chicago, und hat fantastische Gesprächspartnerinnen und Partner. Und nimmt sich immer so eine gute Stunde für die Zeit. Und der macht auch etwas, was natürlich typisch amerikanisch ist, aber was ich immer so wahnsinnig charmant finde am Anfang, selbst wenn er irgendwie ganz berühmte Politikerinnen oder Politiker da hat, fängt er immer an mit dem Ort, aus dem sie kommen und wann und wie sie aufgewachsen sind, und dann redet er mit ihnen über ihre Eltern und mhm. über die Vorfahren. Klar, sehr amerikanisch geprägt.
Ist aber auch sehr geschickt, weil ich meine, wie du selber weißt, das öffnet meistens den Gesprächsfluss sehr, weil man halt gleich mit was einsteigt, was persönlich ist.
Und für Hörerinnen und Hörer, wenn du die Menschen nicht kennst oder sie auch nur als in ihrer Funktion kennst, ist es dann gleich sehr nahbar.
Es malt ein Bild so schön, weil genau. jeder kann halt irgendwie verstehen, wenn der dann erzählt, wie er im Sandkasten gebissen wurde von dem Nachbarskind oder sowas, dann denkst du, jetzt, das kenne ich.
Ja, nee, genau. Also den kann ich sehr empfehlen.
Mhm. Was hörst du sonst noch für Podcasts? Beeinflussen die dich auch in dem, was du machst, meinst du? Hast du viel Inspiration dadurch? Oder
ich höre wahnsinnig viel Podcasts, ja. Also bei mir haben tatsächlich Podcasts, ich habe nie überlegt, bis zu dieser Sekunde, wie viele Stunden ich damit verbringe. Aber ich glaube, also auf jeden Fall das, was früher Fernsehen war, abgelöst. Und ich höre auch gerne Podcasts, um mich zu informieren. Also nicht Nachrichtenpodcasts, das mache ich nur ab und zu, weil ich doch meistens morgens Deutschlandradio höre. Und das reicht mir dann. Also wenn ich dann irgendwie eine Stunde beim Aufstehen Deutschlandradio gehört habe, zweimal die Nachrichten und drei Interviews, dann bin ich eigentlich informiert morgens.
Das ist so deine Routine, ja?
Ja, ich mache das ja, wenn ich aufstehe, höre ich erstmal Deutschlandradio. Und einfach, um so ein bisschen zu wissen, was sind gerade die politischen Themen, ist irgendwas passiert, weil dann auch meistens ja meine Arbeit am Newsletter schon anfängt. Und dann fange ich an zu lesen. Und um 8.30 Uhr habe ich so einen Abstimmungs-E-Mail-Call mit der Co-Autorin, also mit Charlotte Westphal und mit Lea Balzer, eine von beiden, an jedem Tag, und dann stimmen wir uns da schon über die Themen ab. Und dann muss ich im Grunde genommen auch schon eine Ahnung haben, wie ich thematisch in den Newsletter reingehe, also was dann im ersten Absatz steht. Genau. Und ja, und ich bin ja in meinem Hobby Fußball gucken, weil ich früher ja so gerne Fußball gespielt habe, natürlich süchtig nach Fußball-Podcasts. Und da gibt es mittlerweile auch ein paar.
Ja, da gibt es eine Menge bestimmt, oder?
Ja, da gibt es einige. Besonders wenn die Saison jetzt wieder losgeht, wir nehmen ja kurz vor Beginn der Bundesliga-Saison auf, dann kann man sehr viel Fußball hören. Und das ist für mich auch schön, weil für mich ist Fußball gedanklich ein Paralleluniversum, das vollkommen unwichtig ist und gerade deshalb so schön.
Ja, ich habe im letzten Jahr bin ich politischer geworden, sagen wir mal. Also ich informiere mich mehr. Davor war ich immer so, ich habe den New York Times Newsletter, den täglichen kriege ich morgens,
ja,
damit ich so Weltgeschehen wirklich schnell einmal gesehen habe.
Ja.
Das ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, das hauptsächlich, wie ich mich informiere. Aber im letzten Jahr habe ich dann irgendwie wieder mehr Interesse bekommen und habe wirklich viel geschaut und gesehen und gelesen und gehört und habe aber auch festgestellt, dass ich nicht nur so ein Alternativuniversum wie Fußball brauche, wobei Fußball nicht meins wäre. Aber
ja,
also es gibt
was wäre deins?
Gute Frage. Laufen ist generell so mein Ding, aber das ist...
da ist nicht so viel los, worüber man reden kann. Es gibt auch tolle Laufpodcasts, glaube ich, aber...
Da kann man sich nicht so gut drüber aufregen wie über Fußball.
Ja, oder es geht, weil ich reg mich eigentlich gar nicht so viel auf, sondern mir geht es dann eher um die Geschichten, die da erzählt werden. Kommt jetzt der Spieler XYZ zu dem Verein? Was passiert da? Warum hat der Trainer jetzt mit der Taktik gespielt? Und das ist für mich eine große Entspannung im Kopf,
ja,
weil ich mich damit etwas total beschäftigen kann, was vollkommen, sorry, aber dann doch am Ende
trivial
und unbedeutend ist.
Aber ich habe tatsächlich...
Soaps. Also die anderen Leute hören dann, schauen Soaps und ich höre Fußball-Podcasts.
Ja, voll. Ich glaube, sowas brauchen wir auch zum Dekompensieren. Einfach.
Ja.
Aber da hab ich ein super, super Video neulich drüber gesehen. Da können wir noch später drüber reden, falls wir noch dazu kommen.
Guter Cliffhanger.
Aber was wollte ich eigentlich erzählen?
Die
Politik-Podcast. Dann habe ich auch Pivot, kennst du den?
Mhm.
Scott Galloway und wie heißt die Dame?
Kara Swisher.
Genau, Kara Swisher. Auch interessant, auch weil die beiden ja irgendwie sehr nicht gegensätzlich sind, aber schon, also ich finde, es ist ein gutes Bild irgendwie manchmal. Weil beide auch irgendwie recht extrem sind auf ihre Art. Und das ist ja manchmal auch Gutes zu sehen. Einfach sowas. Aber mein Problem war tatsächlich, und auf den Punkt wollte ich eigentlich kommen, es deprimiert mich zu sehr. Wenn ich so viel Medien, also News tatsächlich mitbekomme, und News sind ja nun mal dafür ausgelegt, dass man halt von den schlimmen Sachen erfährt und eigentlich nicht von den guten Sachen, mich belastet das tatsächlich sehr stark. Wie kommst du damit klar?
Es belastet uns alle, glaube ich. Deswegen würde ich zum Beispiel auch bei Politik-Podcasts diejenigen empfehlen, die vielleicht einmal in der Woche kommen oder die eben so mehr zu einem Thema in die Tiefe gehen, weil selbst bei den schlimmsten und dramatischsten Themen, von denen es ja leider genug gibt zurzeit, haben die dann automatisch auch einen konstruktiven Ansatz, weil die Gesprächspartner dann auch immer gemeinsam überlegen, wie kann es jetzt weitergehen? Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, ohne da was zu beschönigen? Also ich bin zum Beispiel ein Riesenfan geworden, klingt jetzt komisch, aber vom Politikteil, dem Podcast von der Zeit. Der kommt einmal in der Woche, Ende der Woche. Und die Kolleginnen und Kollegen haben immer eine Gesprächspartnerin oder einen Gesprächspartner. Meistens sind es Kollegen aus der Redaktion, aber es sind auch öfter Gäste, Experten, Wissenschaftler. Und die denken laut gemeinsam über ein Thema nach. Und das ist eine sehr angenehme Art, weil du dann selbst, ich sage jetzt mal bei Niger oder Niger, wie man glaube ich jetzt sagt, was ja wirklich ein dramatisches und wenig hoffnungsmachendes Szenario gerade ist, was da in dem Land passiert, trotzdem in die Tiefe gehen kannst, um zu verstehen, aha, wie sind eigentlich die Machtstrukturen? Was ist das koloniale Erbe? Was ist die Rolle Russlands? Wie muss man China verstehen? Und dann geht man aus so einer Stunde raus und hat vielleicht ein bisschen was darüber verstanden.
Ich finde, der für mich der Knackpunkt, zumindest für mich, ist es, Ich liebe sowas auch. Ja. Also vor allem, weil du halt, wie du sagst, es ist nuanciert und du gehst in die Tiefe und du kriegst nicht nur irgendwie die Bildschlagzeile, die halt nur verkaufen soll, sondern du kriegst halt tatsächlich Infos von Menschen, die tatsächlich auch sich damit beschäftigen wollen. Und das ist auch super und dann auch eben mit ein bisschen Geschichte und so. Aber auch da, nachdem ich eh schon so eine leicht negative Tendenz habe, habe ich dann oft das Problem, glaube ich, dass ich dann denke, oh Gott, das war schon immer scheiße, das wird auch immer scheiße sein, so ungefähr. Was mir dann immer eigentlich sehr hilft, oder das Einzige, was mir vielleicht hilft, ist, dass ich tatsächlich ganz gezielt nach Optimisten suche manchmal. Mhm. Zum Beispiel neulich mit Kevin Kelly vom Wired Magazine, wie er einen Podcast gehört. Mhm. Und der ist halt einfach, ja, ich meine, wenn er dann halt einfach so Sachen sagt, wie es muss ja eigentlich nur 1% besser werden durch Zins und Zinseszins, ist alles gut dann eigentlich, ja, langfristig gesehen. Und sowas hilft mir dann sehr. Das holt mich dann wieder so raus. Okay, es gibt noch eine Hoffnung.
Ja.
Und man unterschätzt ja auch einfach die langfristige Veränderung und überschätzt die kurzfristige. Deswegen ist auch immer dieses 1% reicht eigentlich.
Ja, ich meine, es gibt ja ganz viele Statistiken und Untersuchungen und Analysen, die ja klar nachweisen, dass unser Leben heute, also der Lebensstandard und die Art, wie wir leben, also wie alt wir werden und wie gesund wir sind, über die letzten Jahrzehnte ja unglaublich verbessert worden sind. Mhm. Das hilft einem dann in dem Moment, in dem man Nachrichten hört und 3, 4, 5 schlechte Nachrichten hintereinander hört, in dem Moment nicht so ganz im ersten Moment, das verstehe ich auch, aber es ist auch eine taffe Zeit, also wenn man Nachrichten betrachtet. Also ich meine, wir kommen aus der Pandemie und ich glaube, genau zu dem Zeitpunkt, als die Gesellschaft hätte anfangen können, darüber nachzudenken, was war das jetzt eigentlich? Welche Fehler wurden gemacht? Was kann man daraus lernen? Was kann auch die Kunst oder überhaupt Kulturschaffende daraus entwickeln? Kam der Ukraine-Krieg.
Das stimmt, aber
Und so aus der Folge des Ukraine-Kriegs dann die Angst vor der Energieversorgung. Das war der Winter, in dem man ja wirklich gedacht hat, können wir eigentlich die Wohnung heizen? Und dann Inflation. Und jetzt in diesem Jahr die sehr schwierige Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland. Das hängt ja natürlich alles mit allem zusammen. Dann vielleicht auch eine Regierung, die von sich selber, glaube ich, auch erwartet hätte, etwas entschlussfreudiger gewesen zu sein. Und
bei Matze war gerade Olaf Scholz, oder? Bei Matze. Mhm. Hast du den schon gehört?
Noch nicht.
Ich auch noch nicht. Bin gespannt drauf.
Ja, nee, genau. Und Olaf Scholz sitzt jetzt in den Interviews, hat er jetzt einige gegeben, auch im ZDF, das habe ich am Wochenende geschaut, und sagt, der Wirtschaft geht es viel besser, als die Wirtschaft sagt. Also, das ist jetzt meine sinngemäße Zusammenfassung. Mhm. was natürlich auch ein bisschen kompliziert ist, weil...
viel fundierter war es wahrscheinlich auch nicht, was er gesagt hat.
Aber die Wirtschaft hat schon viele Themen und am nächsten Tag, darüber habe ich dann heute ist ja Montag, wenn wir aufzeichnen, im Newsletter auch geschrieben, hat dann Robert Habeck in der Rheinischen Post gesagt, dass es investitionshemmende Bürokratie in Deutschland gibt und dass da drin dringend dran gearbeitet werden muss. Und ich dachte dann nur, hoffentlich liest das der Kanzler auch.
Ich habe aber trotzdem immer, also erstes Mal, es stimmt natürlich aus der Pandemie heraus, dann Ukraine und all das. Aber ich meine, du steckst halt voll in diesem Nachrichtenbusiness drin eigentlich. Ja? Und ich meine halt einfach, du arbeitest halt in einem, wie soll man den journalistischen Bereich sagen? Auch mal.
Ja.
Ich meine, es ist weit gefasst, aber ja. Kern ist ja schon einfach Journalismus. Ehrlich gesagt, so auf der Straße habe ich das Gefühl, Pandemie war irgendwie ein Riesenthema. Ukraine haben alle sehr Angst gehabt, das erste Jahr vielleicht. Jetzt ist es ungefähr wie Krieg in Afghanistan. Und da muss man sagen, das war zwar eine Idee, aber da hat niemand Angst gehabt damals hier, weil es zu weit weg war.
Doch, da will ich dir widersprechen.
Meinst du?
Doch. Es haben Leute Angst gehabt und zwar haben, glaube ich, auch immer noch Leute Angst, weil man plötzlich merkt, okay,
bei Afghanistan hat niemand Angst gehabt. Bei Ukraine haben sie Angst gehabt.
Ach so, genau. Anfang. Da habe ich die falsch verstanden.
Ja. Jetzt hat keiner mehr so richtig Angst, weil jetzt halt schon so dran gewöhnt sind.
Das ist einfach ja, so. Genau. Aber die Folgen des Ukraine-Kriegs, also die vielen Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland gekommen sind, die spüren, glaube ich, schon viele Gemeinden. Also das sind natürlich nicht nur Flüchtlinge, Geflüchtete, aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, natürlich auch aus Syrien. Den Krieg haben wir schon fast wieder vergessen. Und die Kollegen von der Politikredaktion der Zeit haben vor einigen Wochen mal zwei Beispiele gegeneinander gestellt von einer geglückten Aufnahmelagersituation auf dem Land in Deutschland und einer missglückten. Also wirklich auch ein konstruktiver Ansatz, um zu verstehen, was haben die einen richtig gemacht und die anderen nicht. Und für mich war deprimierend, dann am Ende kam nämlich raus, dass selbst bei der geglückten Fallbeschreibung der Bürgermeister vor Ort gesagt hat, der Bund, das Land muss uns helfen. Wir wissen auch nicht genau, wie wir das weiter finanzieren sollen und was da passieren soll. Und ich glaube, das ist eine langfristige Folge, die jetzt vielleicht weniger in den Großstädten so präsent ist, weil es ist eh sehr international und viele Menschen, sondern eher auf dem Land. Und
das in Großstädten fällt es auch vor allem nicht auf, weil du kennst deinen Nachbarn eh nicht.
So, ja. Genau. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, viele Leute auf dem Land sehr beschäftigt. Aber weil wir gerade über die Pandemie geredet haben, findest du es nicht interessant? Ich meine, wir haben doch während der Pandemie angefangen, unsere Gespräche aufzuzeichnen. Also
muss im Sommer, ja.
Es muss irgendwann während der Pandemie gewesen sein. Und ich finde es so interessant, dass diese 3 Jahre, die das ja ungefähr waren, natürlich auch überschattet, wir haben gerade drüber gesprochen, durch den Ausbruch des Ukraine-Kriegs, aber so scheinbar schon sehr weit entfernt liegen und viele Leute auch gar nicht drüber reden. Interessanterweise findet man bisher, also zumindest was ich jetzt so gelesen habe, auch sehr wenig Literatur darüber. Also ja. Ich sage jetzt mal Kunst, nicht Sachbücher.
Ah, okay.
Also nicht Sachbücher, sondern sozusagen, wenn ich jetzt, also ich lese ja sehr viele Romane, die so erscheinen. Und in den meisten Romanen, in denen die Pandemie vorkommt, weil die halt in der Zeit spielen, wird das dann in so einem Nebensatz mal erklärt. Da steht dann plötzlich, ja, und wir trugen viele Masken. Also ohne weitere Erklärung. Und ich bin sehr gespannt, was daraus noch entsteht, ob daraus was entsteht. Wir haben damals in der Redaktion vom Magazin, als die Pandemie losging, 2020, hat der Kollege Jörg Burger mal eine Recherche gemacht über Literatur und Kunst, die aus der schwarzen Pest 1918 heraus entstanden ist. Und erstaunlicherweise gibt es da fast nichts.
Wirklich, da auch nicht.
Es gab natürlich Tagebucheintragungen, es wurden natürlich Tagebücher währenddessen geführt. Und es war ja eine Riesenkatastrophe, es sind ja unzählige Menschen gestorben und man wusste überhaupt nicht, was man dagegen tun sollte. Aber es ist erstaunlich wenig Kunst und Kultur, also
aber es überrascht inspiriert. Mich auch, weil ich hätte gedacht, dass jetzt Covid war nicht dramatisch genug. Das heißt, man könnte natürlich herrlich Romane schreiben, wie zum Beispiel dein ehemaliger Gast Paul Auster, so Romane, die nach innen gekehrt sind. Mhm. Ja. Dafür wäre es ja perfekt.
Ja.
Aber nach außen war es halt eigentlich nicht dramatisch genug für einen Roman. Aber über die Pest damals hätte man ja hervorragend, weil ich meine, da waren die Leichenhaufen draußen überall. Ja.
Wobei, also war plakativer. Klar, aber man könnte natürlich auch sagen, Bergamo in Italien war sehr plakativ. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Ich frage mich nur, vielleicht dauert es auch noch. Also nein, manchmal.
Die Pest ist schon eine Weile her. Und wenn es darüber nichts passiert.
Ich meine, dann sind die Leute natürlich dann in die Weimarer Republik reingeschlittert in den 20er Jahren. Da gab es dann auch noch ein paar andere Probleme.
Ja.
Aber es ist trotzdem interessant. Und bei der Pandemie jetzt denke ich, die hat das Leben von so vielen Menschen so verändert. Nicht auf so eine dramatische Art und Weise, wie man das vielleicht am Anfang gedacht hat, aber doch den Alltag, also die Arbeitssituation, also alleine das Thema Homeoffice. Wie will ich eigentlich arbeiten? Wie will ich leben? Viele Fragen von, was ist eigentlich wirklich wichtig? Auch Erziehungsfragen. Ich glaube, da hat sich im Inneren von ganz vielen Menschen doch mehr verändert, als sie im ersten Moment vielleicht denken, aber eben nicht auf der Oberfläche. Auf der Oberfläche, wir sitzen jetzt hier wieder und das Leben ist scheinbar so, wie es vorher war.
Also du meinst so Einstellungen tatsächlich.
Ja, ich glaube auch, dass die Pandemie, also ich habe immer, mein Bauchgefühl ist zu der Pandemie immer, dass es wie ein eigenes Jahrzehnt war. Also so ein Mini-Jahrzehnt.
Mhm.
Weil doch 3 Jahre sehr lang sind.
Und ja, vor allem, wenn du hauptsächlich drinnen sitzt, dann werden sie auf einmal, erscheinen sie halt wie 10.
So, und wir haben das daran gemerkt, bei unserem Podcast in diesem Jahr, wir haben ja den wöchentlichen Podcast, den ich mache, und was machst du am Wochenende? Da haben wir ja auch jede Woche eine Gästin, einen Gast. Und wir hatten plötzlich eine Situation in diesem Frühjahr, da hatten wir irre viele Zusagen von, also Leuten, die gesagt haben, wir kommen wahnsinnig gerne. Und unsere Kollegin, die das Gästemanagement macht, schrieb dann irgendwann mal, ja, die haben alle zugesagt, aber die sind jetzt alle unterwegs. Und das ist mein Bauchgefühl für 2023, dass ganz viele Leute wieder ganz viel unterwegs sind. Na klar, wenn du halt jahrelang nicht wirklich reisen konntest, durftest, dann gibt es immer so eine kleine Zeitverzögerung, wenn sich das dann wieder ändert. Und jetzt ist es dieses Jahr soweit. Und man kann das, glaube ich, auch daran sehen, ich habe ja auch mit vielen verschiedenen Industrien zu tun, also ich sage jetzt mal von der Mode bis zur Kunst, von Möbel und Design bis zu der Gastronomiewelt. Und was ich so in diesem Jahr mitbekommen habe, ist, dass die Reisebranche boomt. Keine Überraschung, wenn wir darüber nachdenken. Und dass die Möbelbranche eher noch von den Aufträgen lebt, die während der Pandemie abgeschlossen wurden, wegen der langen Lieferzeiten, aber dass jetzt gerade viel weniger Aufträge kommen.
Ja, das war ja klar. Aber ist die Reisebranche, also, ist die tatsächlich deutlich größer als vor der Pandemie auch, ja?
Da habe ich jetzt keine Zahl. Okay, ich weiß nur, dass es extrem wieder angestiegen ist.
Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist einfach komplett vergessen. Pandemie ist irgendwie, die Leute verhalten sich eigentlich ziemlich genauso wie davor. Ich glaube durchaus, dass du recht hast, dass es so subtile Veränderungen gibt. Gerade auch eben, wie du sagst, so, wo möchte ich vielleicht auch wohnen oder wie möchte ich mit meiner Arbeit umgehen oder so. Aber das sind ja eher so Sachen, die zwar große Themen sind, aber eher so eine langfristige Veränderung im Alltag halt bringen und nicht irgendwie was Dramatisches. Aber ansonsten, wie du sagst, es wird nicht mehr drüber geredet. Es ist einfach, ich glaube, ja, war scheiße. Vergessen wir es. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum so wenig erscheint in Literatur.
Ja, oder man möchte es einfach hinter sich lassen, die Zeit. Ich glaube nur, also, keine Ahnung, also so hobbypsychologisch betrachtet würde ich sagen, das muss irgendwann noch kommen. Wir hatten in einem Podcast, wann erscheint unser Podcast?
Ich kann es dir
irgendwann im September
sagen. Ja, wahrscheinlich.
Wir hatten jetzt gerade bei Alles gesagt, Alena Büchs, die Chefin des Deutschen Ethikrats, Wissenschaftlerin, die sich extrem mit der Pandemie natürlich beschäftigt war. Die saß während der Pandemie auch ständig in der Öffentlichkeit, weil ihre, also im Fernsehen und Talkshows, und hat Interviews gegeben, weil ihre Aufgabe auch war, als Chefin des Ethikrats öffentlich darüber zu sprechen. Und die sagte, sie hat ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn sie jetzt auf Kongressen redet. Da redet sie natürlich über alles Mögliche. Und immer wenn sie das Thema Pandemie und wie hat sie die Pandemie eigentlich verändert anspricht und dann auch in die Diskussion geht in den Gruppen, merkt sie, dass es ein ganz großes Bedürfnis danach gibt. Weil es eben öffentlich fast nicht passiert. Ja? Also es wird natürlich verdrängt. Ja? Also ne, diese kollektiven 3 Jahre werden von vielen verdrängt. Aber das heißt ja nicht, dass es kein Bedürfnis gibt, darüber zu reden.
Hat es bei euch viel verändert in deinem Alltag? Also nicht in deinem Alltag, ich meine tatsächlich in deinem beruflichen Alltag. Was du machst, ist es mit dem Podcast stärker geworden dadurch und solche Sachen?
Ja, das war jetzt, glaube ich, auch eher eine zufällige Parallelentwicklung.
Ja. Das war keine direkte Regel. Ich meine, wann habt ihr mit dem, das war letztes Jahr, habt ihr angefangen mit
vor
dem?
Vor 2 Jahren.
Vor 2 Jahren mit dem am Wochenende.
Ja. Und Alles gesagt gibt es jetzt seit 2018. Mhm. Ja. Aber man merkt es auch in den Redaktionen, dass das Thema Homeoffice, also wann schreibe ich was zu Hause, was mache ich zu Hause, was mache ich in der Redaktion zum Beispiel, das hat sich auch verschoben, auch wenn es jetzt wieder so Anwesenheitstage und Pflichten gibt, auch für die Teams. Aber zum Beispiel alleine die Frage, was du vorhin angesprochen hast, naja, ich könnte das ja auch von woanders machen, das, was ich so mache, was ja für manche Jobs stimmt und für andere dann viel weniger, als man wahrscheinlich selber glaubt. Ich glaube schon, dass das viele Leute beschäftigt.
Ja, natürlich. Es hat sich auch, also ich sage natürlich, aber so wie ich das kennenlerne, hat diese ganze Remote-Sache, oder viele Leute haben, sind jetzt der Meinung, dass ihre Anwesenheit verzichtbar ist, wenn es ihnen dafür dann die Freiheit erkauft, eigentlich auf Ibiza zu leben.
Ja, das ist jetzt sehr zugespitzt. Ja. Und für Teams ist es natürlich wichtig, dass die Teams sich physisch regelmäßig treffen, logischerweise. Ne? Aber das ist nur so ein Aspekt, finde ich, wo man dann doch merkt, wenn man einmal drüber anfängt nachzudenken, was diese Zeit so verändert hat.
Aber ich meinte auch nicht, dass du wirklich komplett remote arbeiten könntest. Ich dachte nur, man könnte vielleicht mal eine Folge von Was machst du so Wochenende remote aufnehmen.
Genau, klar. Und das machen wir ja auch. Mhm. Und wir nutzen das natürlich auch, um dann Folgen aufzunehmen mit Gästen, die ganz woanders leben. Also wir hatten ja auch Stefan Sargmeister aus New York. Wir haben jetzt demnächst meine Kollegin Claire Beermann, die jetzt ein paar Monate von LA aus arbeitet. Und das ist dann ja auch interessant, weil es dann auch zum Thema gemacht wird. Ne? Also wenn dann Stefan in seiner Wohnung saß und dann erzählt hat, wie eigentlich seine Wohnung gerade aussieht und welchen Bagel-Service er zu sich nach Hause bestellt und genau beschreiben konnte, warum der Bagel-Service X der bessere ist als der YZ, dann bist du ja auch sehr nah dran am Alltag der Gäste. Und dann macht es auch absolut Sinn.
Ja, was mir eben noch eingefallen ist, weil wir sind jetzt darauf gekommen, weil meine Frage eigentlich war, wie du dich eigentlich so informierst.
Ja.
Kennst du eigentlich, und das ist keine bezahlte Werbung, also, aber Ground News?
Nein.
Ground News, bin ich drüber gestolpert, fand ich total faszinierend. Das ist gibt es schon seit ein paar Jahren, das ist so eine Website, ground.news, glaube ich, ist es. Und die aggregieren quasi von unterschiedlichen großen Nachrichten, also Washington Post oder sonst was halt, und kategorisieren die auf links, Mitte, rechts im Prinzip.
Okay.
Und zeigen dir zu einem Artikel, aber wirklich gut gemacht, also auch nicht irgendwie nur so als Gag, aber du kannst dann zu einem Artikel oder zu einem Thema wirklich auch aus den unterschiedlichen Sachen die Headlines erstmal lesen, dann die Artikel lesen. Was total spannend ist, weil du einen Direktvergleich tatsächlich dann kriegst irgendwie, wie halt, keine Ahnung, die New York Times und dann die Huffington Post oder sowas das sehen würde, wo ja doch manchmal schon ziemlich große Unterschiede natürlich da sind.
Ja, das klingt auf jeden Fall interessant als Konzept und ist natürlich auch sehr amerikanisch, nehme ich an, oder?
Ja, natürlich. Ja.
Weil natürlich in Amerika oder in den USA ja diese also absolut 50-50 Spaltung der Gesellschaft jetzt seit so vielen Jahren so manifestiert ist und sich ja auch ganz klar in zwei Lager spaltet. Ich bin nicht so ganz überzeugt davon, ob Medien nicht versuchen sollten, sich weniger Lagern zuzuordnen, sondern eher zu versuchen, verschiedene Perspektiven und Positionen in einem Medium selbst zu vereinbaren und zu veröffentlichen.
Aber es ist ja schwierig, weil Medien sind ja eigentlich nur ein Konglomerat von Menschen letzten Endes.
Ja,
Menschen
genau. Aber ich würde jetzt mal, also ich meine, das spreche ich jetzt natürlich jetzt als Zeitredakteur, aber ich würde jetzt schon sagen, wenn du dir anschaust, wie die Berichterstattung der Zeit insgesamt zu bestimmten Themen ist, dann wirst du in den verschiedenen Ressorts und bei verschiedenen Autorinnen und Autoren auch sehr gegensätzliche Perspektiven finden. Und das finde ich auch gut und wichtig. Weil ich glaube, sonst wird die Spaltung eigentlich nur fortgeschrieben. Aber es hat natürlich, also und jetzt zum Beispiel kannst du sagen, die New York Times, ja, ist die New York Times eine linke Zeitung? Das weiß ich gar nicht genau. Also ich würde ich eher bestreiten.
Leicht links lehnen kann man schon. Also naja, auf dem Spektrum, niemand ist ganz mit und sie ist eher links als rechts, oder?
Ja, aber jetzt, ich finde, da kommt man halt so leicht, man hantiert mit diesen Begriffen so leicht und dann frage ich mich immer, okay, also ja, von dem innerhalb des amerikanischen Gesellschaftssystems würde sich die New York Times wahrscheinlich immer als liberale Zeitung verstehen, also im eigentlichen Sinne, also nicht im Sinne der Liberalen in Deutschland, also der liberalen Partei in Deutschland. Aber da gibt es auf den Op-Ed-Pages, auf den Meinungsseiten auch sehr konservative Stimmen und auch sehr kontroverse Diskussionen über Beiträge aus, ich sage jetzt mal, konservativeren Perspektiven, wenn es um das Thema, ich sage jetzt mal, Gendern oder Transsexualität geht. Also, und das meine ich nur, also, wie kommt man mit diesen Kategorien wie links und rechts, also oder konservativ und links, eigentlich da richtig zurecht? Ich also wie zum Beispiel Sarah Wagenknecht, würde sich wahrscheinlich als linke Politikerin verstehen. Aber sie ist unglaublich beliebt mit ihren Positionen, auch bei Wählern, die die AfD wählen. Also wie kommst du da mit links und in dem Fall rechtsradikal oder rechtsextremistisch ja auch zum großen Teil, zumindest was die Partei selber betrifft, noch zurecht?
Aber diese Titulierungen haben sich ja auch einfach verändert. Links ist ja einfach was völlig anderes als früher und rechts beinhaltet völlig andere Sachen als früher. Ich meine, vor 20 Jahren und nicht nur, weil ich so jung war, aber da hätte ich mich noch als ganz eindeutig links bezeichnet vielleicht selbst. Heute sage ich Sachen, die damals oder die heute dann irgendwie vielleicht, eigentlich sage ich dasselbe wie damals und heute sagen dann Leute, das wäre rechts. Also, ich meine, das sind ja einfach Sachen, die passieren. Weil
ja, also und mit dem Begriff rechts, finde ich, muss man ja auch irgendwie sehr vorsichtig umgehen.
Ja, weil rechts wird ja auch oft gleichgesetzt einfach mit konservativ. Was halt auch nicht stimmt.
Nee, natürlich nicht. Aber deswegen meine ich ja, deswegen ist man mit diesen, bin ich immer sehr vorsichtig mit diesen Labels, weil dann auch sehr schnell gesagt wird, ja, das sind ja die Rechten oder das sind die Linken. Aber wenn du es dir genauer anschaust, wie sind eigentlich die politischen Positionen zu bestimmten Themen, also zum Beispiel zum Ukraine-Krieg oder auch während der Pandemie, da war ja sehr verblüffend, welche unterschiedlichen Positionen da zu bestimmten Themen vertreten worden sind. Ja, also, genau.
Ja, ich will jetzt auch nicht den großen Politik-Podcast hier draus machen, aber erzähl mal ein bisschen von dem letzten Jahr bei Alles gesagt, weil du hattest eben eine Menge Politiker mit drin. Und vielleicht noch kurz eine Frage, weil du hast Fußball als Ausgleich. Hast du ein bisschen, was hast du am Wochenende gemacht als Ausgleich zu Alles gesagt? Jetzt, weil ich nehme an, es ist ja schon deutlich leichter und erfordert natürlich auch einen Bruchteil der Recherche, nehme ich an.
Also die Idee bei Und was machst du am Wochenende, war eigentlich die Frage, können wir einen Podcast machen, der einen auf Zeitmagazin-artige Weise ins Wochenende reinführt und vielleicht auch eher über den Alltag spricht, wie verbringe ich eigentlich mein Wochenende, wie ist eigentlich der Tagesablauf am Wochenende? Weiß ja eigentlich kein Mensch, redet man ja auch nicht drüber, hat ja nichts mit Arbeit zu tun. Und darüber auch Menschen näher kennenzulernen auf eine, wie du sagst, ja auch unterhaltsame Art und Weise. Und dann vielleicht aber auch über Kulturtipps oder nette Empfehlungen zu reden, die die Leute gerne machen. Also das hat einen ganz anderen Ansatz. Wobei interessanterweise, und das war, glaube ich, am Anfang, wenn ich mich so richtig an die Konzeptionsphase erinnere, nicht so im Mittelpunkt, kommst du dadurch, dass du mit Leuten über ihr Wochenende redest und wie sie so ihr Wochenende verbringen, sehr schnell an den Menschen.
Aber war das ein Experiment oder war das klar? Weil eigentlich, jetzt so im Nachhinein macht es perfekten Sinn, aber im Nachhinein macht es natürlich deswegen, alles perfekten Sinn.
Ich wollte gerade sagen, man erklärt sich ja im Nachhinein immer alles, warum das schiefgelaufen ist oder warum es funktioniert.
Das hätte ich dir schon vorher sagen können.
Ja, ich glaube nicht, dass wir da wirklich drüber nachgedacht haben. Ich glaube, wir haben eher drüber nachgedacht, wie können wir so ein wöchentliches Format machen und natürlich auch mit interessanten Menschen, prominenten oder auch nicht prominenten Menschen zu reden. Das hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt. Und zwar auch, glaube ich, weil wir eine Frage ja immer stellen, wie waren eigentlich die Wochenenden deiner Kindheit? Und das ist auch eine Frage, die normalerweise in Interviews natürlich nie gestellt wird, weil warum würde man jemanden fragen, wie waren die Wochenenden deiner Kindheit? Man würde über die Kindheit reden, aber weniger über die Wochenenden. Und das ist interessant, weil dann plötzlich kommt man sehr nah dran an die Art und Weise, wie jemand aufgewachsen ist. Gab es Routinen am Wochenende, haben Leute, hat die Familie irgendwann mal zusammen gegessen, ist man einkaufen gegangen.
War das deine Idee, nach den Wochenenden der Kindheit zu fragen?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also Ilona Hartmann, die ja die ersten 2 Jahre als Co-Hostin dabei war.
Die ist jetzt vor 2-3 Monaten raus, oder? Wahnsinn.
Genau. Zu meinem großen Bedauern, aber sehr nachvollziehbarerweise, weil sie ihren zweiten Roman schreiben muss. Und jetzt macht es Ubin Eo, die auch sehr toll ist. Die beiden schreiben sie auch mal ganz süß. jetzt auch noch. Und genau, wir haben uns in der Konzeptionsphase ein paar Fragen überlegt, so wie eben die Frage zu den Wochenenden deiner Kindheit. Und da, das, da kann ich nur sagen, wir haben es, glaube ich, zusammen gemacht. Mhm.
Aber das ist ja eine Sache, die ich sehr an dir schätze, muss ich sagen. Dass du bist ein sehr fein, das klingt scheiße, aber du bist ein sehr feinfühliger Interviewer tatsächlich einfach. Mhm,
danke.
Und das merkt man auch in jedem Gespräch mit dir. Einfach, dass du eben nicht so vorbrischt, sondern versuchst nachzuvollziehen erstmal und erstmal so eine Basis zu finden, bevor du dann vielleicht auch weitergehst. Aber erstmal diese Basis zu finden, und das ist wirklich eine Sache, die ich sehr, sehr an dir schätze,
weil ja,
ich nur
nett,
auch mal gesagt habe.
Ja. Nein, aber ich glaube auch, dass das ist wirklich etwas, was ich durch und während des Podcastens gelernt habe, dass es so wichtig ist, die Situation selbst zu genießen. Also das sagt sich ja sehr leicht, aber voll im Moment da zu sein, mhm, und versuchen zuzuhören und nachzufragen oder aus dem Gespräch heraus dann Gedanken vielleicht auch gemeinsam zu entwickeln oder darauf auch auf eine andere Frage zu kommen. Und interessanterweise habe ich dann bei mir selber festgestellt, dass ich mittlerweile die Interviews, die dann im Zeitmagazin oder im Zeitmagazin Mann oder im Zeitmagazin Wochenmarkt, also in, früher hätte man gesagt, gedruckter Version entstehen, also schriftlich erscheinen, dass ich versuche, die auch so zu führen, wie die Podcast-Gespräche stattfinden. Also ich bereite mich so gut vor, wie man sich vorbereiten kann, überlege mir während des Vorbereitens, wenn ich also alles lese über einen Menschen, was über ihn geschrieben worden ist oder Dokumentationen, natürlich auch andere Podcasts, Filme, Musik, was auch immer es gibt, schon Themen, die ich besprechen möchte, und mache mir schon mal auch eine Notiz zu einem bestimmten Aspekt, versuche dann aber im Gespräch jetzt nicht einen Fragenkatalog vor mir zu haben, den ich dann abarbeite, sondern wirklich ins Gespräch reinzugehen, wie die Situation gerade ist. Ich überlege mir vielleicht eine Einstiegsfrage, die aber dann meistens auch eine ganz andere wird.
Und aber die Einstiegsfrage ist ein bisschen wie der Schnuller. Das ist oder die Kuscheldecke. Da fühlt man sich sicher, wenn man sie in petto hat, finde ich.
Ja, aber ja, das stimmt. Also ich überlege mir schon, wie man einsteigt.
Genau, und dann kann man sie über einen Haufen werfen, wenn man möchte. Aber man weiß, man hat es im Pad.
Genau. Und interessanterweise werden die Gespräche, glaube ich, dann auch anders. Mhm. Selbst dann auch in der schriftlichen Form. Und das habe ich, glaube ich, durchs Podcasten gelernt.
Hast du irgendeinen Überblick ungefähr, wie viele Interviews du in deinem Leben geführt hast?
Keine Ahnung.
Aber es sind wahrscheinlich über 1000. Sollten es sein.
Wahrscheinlich. Meinst noch nie drüber nachgedacht.
Meinst du, es sind über 2000?
Keine Ahnung. Also ich habe angefangen, Interviews zu führen mit 19. Mhm. Ich dann Abitur gemacht habe und dann angefangen habe.
Du, nächstes Jahr wird es rund, oder? Bei dir?
Dieses Jahr. Dieses Abitur Jahr. War jetzt, ich war gerade 30 Jahre Abi-Feier in Butzbach. Kann ich auch noch erzählen. War sehr schön und sehr lustig. Ich war bei allen Abi-Feiern, beim 10-Jährigen, beim 20-Jährigen und jetzt auch beim 30-Jährigen. Und nach dem Abi habe ich dann angefangen, in Gießen zu studieren. Und da gab es damals dieses fantastische Stadtmagazin Express, das jede Woche erschienen ist, das im Grunde genommen sowas war wie Journal Frankfurt oder Tipp oder City in Berlin. Also so aus dieser alternativen 70er, 80er Jahre Stadtmagazin-Kultur heraus entstanden. Ist jede Woche erschienen. Und da habe ich angefangen, Interviews zu führen. Also das war 1900, deprimierend das zu sagen, 93.
Warum deprimierend?
Naja,
ich liebe jedes Jahr, das vergeht.
Also, genau, aber das heißt, es sind jetzt also 30 Jahre Interviews.
Ja. Ich meine, jetzt mit den Podcasts hast du 2 die Woche, das sind schon 100 im Jahr im Prinzip.
Ja, also
das zusätzlich zu all dem, was du für Schriftliche noch machst. Und so.
Na, alles gesagt kommt nicht ganz so oft, aber genau, es ist auf
alles
jeden Fall.
Alles gesagt kommt so 2-mal im Monat, oder? Ist der
Turnus. Naja, so ungefähr. Also ich glaube, so alle 3 Wochen ungefähr.
Ja. Oh Mann, aber es ist ja, man muss halt alles lernen und üben und dann kommen eben auch Impulse wie so Podcasts, neue Medien, die dann einem vielleicht auch eben einen anderen Ansatz geben, wie du sagst, dass du jetzt versuchst, die Interviews mehr so zu führen, mit etwas mehr Freiheit vielleicht.
Ja, also es hilft auf jeden Fall die Erfahrung. Ich meine, ich weiß noch, dass ich als Anfang 20-Jähriger mal Jack Nicholson interviewt habe in München und da habe ich gerade kaum ein Wort am Anfang rausgebracht. Er sitzt halt diesem mega Hollywood-Star gegenüber. Und die Erfahrung zeigt eben dann, dass selbst wenn ein sehr bekannter oder in irgendeiner Art und Weise ein wichtiger Mensch vor dir sitzt, dass es gerade dann ist, wichtig ist,
menschlich zu sein.
Menschlich zu sein, auch mal zu sagen, ich, keine Ahnung, weiß nicht, wovon Sie reden gerade, können Sie es mir erklären? Aber das machst du nicht mit Anfang 20. Sondern das, da, also zumindest ich habe dann einfach auch ein paar Jahre dazu gebraucht. Ne? Und es hilft auch, je älter man wird, das eigene Gedächtnis. Also wenn jemand über ein bestimmtes Thema redet und man hat zumindest so ein bisschen so ein Grundwissen zu dem Thema, auch wenn das Thema völlig überraschend im Gespräch plötzlich auftaucht, da hilft dann einfach auch die Tatsache, dass man dann schon in den 90ern oder in den 2000ern auch mal sich mit dem Thema beschäftigt hat oder mit einer Person, dann weiß man vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, es gibt halt auch so ein paar, ich meine, es gibt für jeden Job einfach so ein paar Grundkenntnisse, die es braucht oder Requisiten. Und ich glaube,
geht dir doch wahrscheinlich auch so, oder?
Je
mehr Interviews du geführt hast, desto
Bei unserem ersten Interview,
erfahrener.
Sagen wir vor 100 Interviews ungefähr, ja, war das wahrscheinlich. Ich habe mir so ins Hemd geschissen, als du hierher gekommen bist.
Naja.
Ich habe mir so ins Hemd geschissen. Du warst, ich meine, du bist auch eine große Nummer einfach in der deutschen Medienlandschaft, muss man sagen. Und das war für mich einfach einschüchternd. Und ich habe wahrscheinlich 100 Interviews ungefähr gebraucht, um das aufgeben zu können und einfach mit einem Menschen da zu sitzen. Und das jetzt mit jedem halt so zu machen, dass ich einfach mit einem Menschen da sitze. Aber das braucht lange. Ja. Also bei mir hat es auf jeden Fall lange
bei gebraucht. Mir auch, auf jeden Fall.
Und wie du sagst, dass man dann eben, weil das war eben, also die Sachen, die man, glaube ich, braucht, sind einerseits, dass man jeden wie einen Menschen behandeln kann und jeden auf Augenhöhe einfach trifft. Weil man könnte ja meinen, wenn man auf die Leute nicht herab, sondern aufschaut zu ihnen, dann wäre das irgendwie ein Kompliment. Aber es ist auch nicht hilfreich und es hilft vor allem niemandem letzten Endes.
Und Vorbereitung hilft.
Vorbereitung hilft zu einem gewissen Grad, finde ich. Man darf es nicht übertreiben, das ist auch wichtig.
Naja, also Vorbereitung hilft nicht, um das alles dann loszuwerden, was man erfahren, gelesen, gehört und gesehen hat, sondern weil man dann manchmal in einem Gespräch auch dem Gegenüber signalisieren kann,
ja,
ich habe mich wirklich mit dir beschäftigt. Oder
dass
mit
ein Interesse da ist tatsächlich.
Ja. Und das erzählen ja auch viele, die oft interviewt werden, dass das nicht immer der Fall ist.
Mhm. Aber wie gehst du dann damit um? Weil es ist ja schon irgendwie auch wichtig, dass du auch manchmal überrascht wirst.
Absolut. Also eben genau, auf die Mischung kommt es an. Also eben zu wissen, mit wem man es da zu tun hat und irgendwie selber alles getan zu haben, um vorbereitet zu sein und dann gleichzeitig aber auch im Moment zu sein. Das heißt, wenn was passiert oder wenn jemand was völlig Überraschendes sagt, auch zuzuhören und sagen, ah okay, das können Sie das nochmal erklären.
Mhm.
Ich habe jetzt zum Beispiel für die Titelgeschichte von unserem nächsten Zeitmagazin Mann, das im September erscheint, Wim Wenders interviewt. Und da habe ich dann auch angefangen, mich so vorzubereiten, wie ich das immer mache. Also in der Dokumentation mich gemeldet und gesagt, okay, könnt ihr mir bitte alle großen Interviews und Porträts und wichtigen Rezensionen aus den letzten 40 Jahren Wim Wenders zusammenstellen? Da kommt dann sehr viel.
Das ist die Anfrage, die du bei deiner Redaktion stellst.
In der Dokumentation, genau. Okay. Ja. Und dann hat die nette Kollegin Miriam Zimmer von der Dokumentation auch zurückgeschrieben, es tut mir leid, es ist wirklich sehr viel diesmal. Was aber toll ist, weil ich mich dann einfach wirklich durch das öffentliche Leben einer Person lesen kann. Wim Wenders hat angefangen, Anfang der 70er Jahre Filme zu machen, hat nie aufgehört, also kommt schon was zusammen. Und dann habe ich auch ein paar Interviews von ihm auf Video mir angeschaut, auf YouTube und habe auch ein paar Leute angerufen, habe auch ein bisschen was gehört, was er so Audio-Interviews gegeben hat. Und dann dachte ich aber, ich habe natürlich auch seine beiden neuen Filme gesehen, die jetzt ins Kino kommen im Herbst und Ende des Jahres. Und habe natürlich in meinem Leben, keine Ahnung, 6 oder 7 Wim Wenders Filme gesehen gehabt. Also Himmel über Berlin und Paris, Texas und Buena Vista Social Club. Also so Filme, die sehr viele natürlich auch gesehen haben. Und während ich aber gelesen habe, das sogenannte Archivmaterial, habe ich gemerkt, nee, ich muss noch mal richtig viel Filme schauen. Und dann habe ich in der Woche vor dem Interview jeden Tag 3 Filme geschaut. Ja, manchmal sogar 4.
Und man muss sagen, bei 3 Filmen ist es irgendwann kein Vergnügen mehr, sondern doch einfach Arbeit dann.
Es ist beides.
Weil die Aufnahmefähigkeit auch einfach, irgendwann sitzt du da und es ist schon einfach irgendwie schwer, finde ich, dann auch zu konsumieren noch.
Ja, wobei es mir diesmal wirklich anders ging, weil ich war wie so ein es war wie so ein Abenteuer, weil ich mich so von Film zu Film durchgeschaut habe und plötzlich entdeckst du nämlich Gemeinsamkeiten. Und zwar nicht Gemeinsamkeiten in den Figuren oder in den Geschichten, die erzählt werden, sondern wie schaut dieser Filmemacher, in dem Fall Wim Wenders, auf die Welt. Mhm. Und plötzlich ist mir eben aufgefallen, und darüber reden wir dann auch in dem Interview, dass im Grunde genommen alle seine Filme, also besonders die, die viele Leute kennen, immer an besonderen Orten spielen. Und dass im Grunde genommen die Geschichte des Orts, ob das jetzt eine Stadt ist wie Tokio oder New York City oder ein Landstrich wie der amerikanische Westen oder das Ruhrgebiet, dass die Orte offenbar die Geschichte auslösen. Und darüber habe ich dann mit ihm gesprochen. Er sagte, das stimmt. Mhm. Ich habe das selber gemerkt, als ich Anfang der 70er Jahre diesen Film Alice in den Städten gedreht habe, der vor allem im Ruhrgebiet spielt. Er kommt aus dem Ruhrgebiet, er ist in Oberhausen vor allem aufgewachsen, weil er dann gesagt hat, der Ort spricht mit mir. Und dann kann ich daraus eine Geschichte entwickeln. Und das war dann für das Gespräch sehr schön, weil er selber auch mit mir darüber nachdenken konnte, warum eigentlich Orte für ihn so wichtig sind und weniger erstmal die Geschichte.
Ich wage jetzt mal zu vermuten, dass ein Gespräch mit Wim Wenders für dich selber einfach schöner, sagen wir mal, ist als jetzt mit Politikern oder Politikerinnen. Schöner, ja. Nicht interessanter oder irgendwas, aber irgendwie mehr menschliche Verbindung halt vor allem. Das wäre nämlich jetzt da so meine Frage. Wie
kommt auf die Politikerin oder den Politiker an? Kann ich so generell nicht sagen. Ja? Ich meine, ich nicht sagen. Also zum Beispiel.
Schaffst du so eine menschliche Verbindung mit denen dann auch wirklich gefühlt auch für dich?
Ja, also für mich ist das jetzt keine Kategorie A, da ist jetzt ein Politiker, sondern wenn wir über alles gesagt, zum Beispiel, ich sag jetzt mal Robert Habeck da hatten, das war gleich ganz am Anfang, oder später Christian Lindner oder auch Annalena Baerbock oder auch frühere Politiker, die früher in Spitzenpositionen waren, Gerhard Baum hatten wir zum Beispiel in diesem Jahr.
Ehemalige Politiker sind natürlich hervorragend.
Es sind natürlich, können freier reden.
Ja.
Ja. Und da hast du natürlich recht. Aber trotzdem ist es dann auch interessant, mit Politikern in ihren Ämtern zu reden, einfach um zu verstehen, wie die ticken. Mhm. Natürlich werden die in dem Moment vielleicht nicht so persönlich werden, oder man muss zumindest versuchen, persönlicher zu werden. Ist nicht ganz so leicht. Aber es ist eben auch interessant. Ich meine, klar, Angela Merkel während ihrer Kanzlerschaft hat ja Interviews gegeben, in denen jetzt nicht so viel stand, und fängt ja jetzt an, andere Art von Gespräche zu geben. Hat sie ja schon ein paar Mal gemacht und arbeitet ja auch an ihren Memoiren. Also ich glaube, da werden wir noch mehr über sie erfahren.
Ja, weil das ist eben, also jetzt ganz egoistisch als Interviewer ist es ja doch, also mir geht es zumindest so, dass es gibt interessante Gespräche, natürlich, noch und noch. Eigentlich ist jedes Gespräch, muss ich ehrlich sagen, interessant. Wenn man sich wirklich darauf einlässt, kann es nicht uninteressant sein, dann stellt man die falschen Fragen. Aber das Schönste ist halt, wenn ich das Gefühl habe, dass zumindest irgendeine menschliche Verbindung da ist.
Naja,
die ist, glaube ich, halt manchmal, könnte ich mir vorstellen, dass die manchmal schwierig ist mit Politikern, wenn die halt noch aktiv sind und gerade halt gut gebrieft sind, natürlich auch, weil da auch einfach dazugehört, eine Schutzmauer vielleicht da zu haben und die einzureißen.
Ja, insofern hast du natürlich grundsätzlich recht. Wenn jetzt eine Politikerin oder ein Politiker, ich sag jetzt mal, bei alles gesagt, zusagt, dann wissen die ja, auf was sie sich da einlassen. Also dass es eben ein sehr persönliches Gesprächsformat ist, das im Zweifel auch über ein paar Stunden gehen kann. Mhm. Es kann dann eher sein, dass dann solche Leute vielleicht nicht zusagen oder sagen, ja, später.
Ja, das ist ja auch das Schöne. Das
also die kommen dann nicht in so einen Podcast. Auch, ja. Ne? Also, aber insofern hast du recht, natürlich bei jetzt klassischen Politikerinnen oder Politikern Interviews ist es dann manchmal sehr schwer, auch weil natürlich sehr viel autorisiert wird, von den Pressestellen oft geschliffen wird. Das ist dann, glaube ich, ein mühsames Geschäft.
Ja, ja, wir haben ja vorhin schon über andere Podcasts gesprochen, eben auch über amerikanische Podcasts. Und ich finde es ja immer wieder spannend, dass, was heißt spannend, ist es eigentlich gar nicht, weil es ist wie bei allem anderen, Deutschland hängt natürlich etwas der amerikanischen Medienlandschaft nach, was für Menschen wie dich und mich eigentlich ein Riesenvorteil ist, weil das heißt, dass wir natürlich A, Inspiration von da drüben ziehen können und B, dass hier halt auch der Markt noch nicht gerade für Podcasts so saturiert ist, dass man überhaupt keine Chance mehr hat.
Wobei es schon auch in Deutschland mittlerweile sehr, sehr viele Podcasts gibt.
Aber es gibt noch Nischen und es gibt noch Lücken und die sind alle gefüllt in den USA. Aber die, aber hier gibt es, also natürlich nicht alle, aber wirklich, da gibt es wirklich für jeden Schrott irgendwas. Und hier hat man schon noch die Chance, finde ich, weil bei Podcast ist ja, Podcasts sind ja ein total faszinierendes Ding. Fürs Fernsehen hast du nur eine Serie, eine Show bekommen, wenn du schon berühmt warst. Und ich habe keine Ahnung, wie Leute berühmt geworden sind. Bei Podcasts war es am Anfang so, dass es komplett offen war. Mhm. Und jetzt ist es so, es ist fast unmöglich, einen Podcast aufzubauen, wenn du nicht schon Publikum mitbringst. Weil die Leute, glaube ich, schon so viel Zeit, Zuhörzeit investieren, dass sie schon wirklich ein sehr gutes Verkaufsargument brauchen, dass sie noch bereit sind, noch was Neues zu hören. Und deswegen macht halt Joko Winterscheid den 47. Podcast dann. Und wenn mein Freund Chris versucht, einen aufzumachen, dann wird das sehr, sehr schwierig. Das ist halt,
ja, ich habe ja das Vergnügen, mit Maria Lorenz Bokelberg zusammenzuarbeiten dürfen, die Produzentin.
Mit der musst du mich übrigens mal verknüpfen. Nils kenne ich tatsächlich noch, mit dem saß ich einige Male früher bei einem gemeinsamen Kumpel am Tisch, aber Maria habe ich noch nie kennengelernt.
Und Maria ist eben auch die Geschäftsführerin, Co-Geschäftsführerin und Gründerin von Pool Artist, der Produktionsfirma. Die produzieren ja auch sehr viele Podcasts, sehr viele für die Zeit, aber auch viele andere Projekte. Und sie hat... Wir hatten ja auch mal jetzt zu Gast bei Alles gesagt zum Jubiläum.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber ich habe es gesehen, es steht in der Liste.
Kann ich nur empfehlen, aber auch eine der meistgehörten Folgen dieses Jahr. Was auch interessant ist.
Das ist wirklich, weil die ist ja den normalen Menschen kein Begriff eigentlich.
Aber natürlich Menschen, die sich für Podcasts interessieren.
Toll.
Und das war sehr schön. Und sie hat auch sehr viel erzählt, wie es ist, als Frau erfolgreiche Geschäftsführerin zu werden. Und so. Also es gibt natürlich sehr viele Themen, die dann doch auch viele über das reine Podcasten hinaus interessieren. Und ich glaube, eine der Fragen, die Maria immer Menschen stellt, die zu ihr kommen oder zu ihnen, weil sie eine Idee für einen Podcast haben, ist, kannst du mir mal aufschreiben, was so in den ersten 20 Folgen vorkommen soll?
Weil, das ist eine ganz schöne Hausaufgabe.
Nicht en Detail, aber so ungefähr, damit man eben selber merkt, ist es jetzt eine Idee, die im Grunde genommen nach 3 Folgen auserzählt ist? Oder ist es eine Idee, die 20 Folgen lang tragen könnte? Mhm. Und jetzt in deinem Fall hättest du die Antwort ja geben können, weil du hättest ja gesagt, ich will mit kreativen Menschen reden. Und davon kann ich dir hier mal so ein paar Dutzend Namen aufschreiben, mit denen ich gerne reden würde.
Ja, aber ich hatte auch Glück. Also ich bin halt da reingestolpert. Ich habe mir gedacht, das würde ich gern machen. Und dann habe ich habe es halt gemacht. Mhm. Und dass das tatsächlich was ist, was eigentlich unendlich fortsetzbar ist, das war Glück. Ja, das war kein Konzept. Jetzt überlege ich tatsächlich gerade, weil ich noch eine andere Show demnächst auch machen möchte. Und das ist
darf ich schon verraten, um was es geht?
Ja, jetzt kann ich dir danach dann erzählen.
Aber das ist ja so gemein jetzt für die Zuhörer.
Ja. aber das... Jetzt ist da schon deutlich mehr Konzept dabei, weil ich mir jetzt eben auch solche Fragen stelle. Aber das ist halt sehr geschickt von ihr, dass sie wirklich, vor allem, dass sie 20 sagt. Weil wie du sagst, nach so 5, die kannst du immer füllen. Irgendwie.
Ja, ich hoffe, die Zahl stimmt. Aber es war
ist egal,
es ging jedenfalls um. Ja, genau. Also und wir haben ja in diesem Jahr beim Zeitmagazin auch einen neuen Podcast gestartet, den Elisabeth Räther macht. Unsere Wochenmarkt-Kolumnistin, die auch Herausgeberin des gedruckten Wochenmarkt-Magazins ist, das zweimal im Jahr erscheint. Und da haben wir auch relativ lange an dem Konzept gearbeitet.
Wie heißt die Show? Die ist mir nämlich ehrlich gesagt noch nicht untergekommen.
Die heißt ganz einfach Wochenmarkt.
Okay.
Ja, die heißt so wie die Kolumne und wie das Magazin.
Ich habe ein bisschen den Überblick bei euch verloren, weil wie viel Podcasts kommen raus von der Zeit?
Ich glaube ungefähr 30.
Ja.
Und Elisabeth ist im Hauptberuf, also in ihrem leidenschaftlichen Nebenberuf ja Kolumnistin beim Zeitmagazin für die Kochkolumne, also für den Wochenmarkt. Aber im Hauptberuf ist sie Politikredakteurin bei der Zeit. Und jetzt ist eben das Konzept, dass sie mit vor allem Politikerinnen und Politikern, aber auch sonst Menschen, die, sagen wir mal, gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich interessant sind, kocht. Mhm. Und
eigentlich ein sehr altes Konzept. Das ist schön, das zu übersetzen jetzt.
Genau. Dann. Und Das Besondere ist, also die ersten Folgen sind jetzt erschienen. Das Besondere ist, finde ich, wie Pool Artists, also unsere Produktionsfirma, es geschafft hat, die Akustik so hinzubekommen, dass du einerseits beim Hören wirklich glaubst, du stehst mit den beiden Menschen in der Küche. Also du hörst es schnippeln, du hörst es brutzeln, du hörst, wenn irgendwelche elektrischen Geräte Dinge kleiner mampfen. Aber du hörst eben auch das Gespräch. Also du hörst schon beides gleichermaßen. Und das ist ganz fantastisch geworden. Also Elisabeth macht es auch wirklich toll, weil die auch so eine beiläufige Art dann hat, mit ihren Gesprächsgästen einerseits dann über die Rote Bete und andererseits über die Ampelkoalition zu sprechen.
Aber deswegen waren Kochshows ja auch einfach schon immer das Beste. Weil es ist einfach, es ist halt auch wieder so ein Shortcut, eine Verbindung herzustellen, letzten Endes. Allein schon, weil man es zusammen macht. Ich meine, du könntest es genauso gut, könntest du zusammen gärtnern, das wäre wahrscheinlich egal. Aber halt, dass man zusammen eine Aufgabe hat und tatsächlich eine physische.
Das war ja auch, also ich meine, eine meiner Lieblings- Fernsehsendungen, in denen gekocht wurde, waren natürlich auch die von Alfred Biolek, der ja immer prominente Gäste hatte und dann haben die irgendein Gericht zusammen gekocht und ich erinnere mich an legendäre Folgen, zum Beispiel mit Blixer Bargeld, der glaube ich
von den Ärzte oder was Ärzte war es?
Einstürzende Neubau.
Ah, sorry, ja.
Ja, der dann glaube ich schwarze Spaghetti mit schwarzem Dressing oder so natürlich gekocht hat, passenderweise zu seinem Stil. Und ja, also das insofern macht schon Spaß, dann auch solche neuen Formate für ein Audio-Medium zu entwickeln.
Und ich bin mittlerweile auch nerdig genug geworden in dem Audio-Bereich, dass ich das dann schon auch sehr wertschätzen kann, muss ich sagen, wenn jemand das dann richtig gut hinkriegt. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche heute kommen mit hier. Ist nämlich auch sehr schön gerade, wie der Wind mal wieder hier unter diesem großen Baum.
Angenehmer lauer Wind.
Haben wir mittlerweile schon geklärt, was für ein Baum das war? Ich bin sehr schlecht in Bäume erkennen.
Ich habe jetzt auch mein Handy nicht hier, weil ich habe so eine App, wo man dann nachschauen kann.
Das macht mittlerweile tatsächlich einfach das Handy selber, gell? Du machst ein Foto, schießt nach oben und dann.
Ja, weiter. Stimmt. Ist es denn das Ahornblätter?
Du, es wird nur peinlich. Lass es
ja, aber das kann ja keiner sehen. Das ist das Gute. Aber vielleicht können wir im nächsten Jahr vorher unauffällig recherchieren. Aber es ist ein sehr schöner, sehr groß gewachsener Baum.
Immer noch, ja.
Mit einem sehr breiten Stamm.
Was hast denn du vor fürs nächste Jahr? Kommen neue Shows? Kommen neue Magazine? Kommt irgendwas weg? Was passiert so?
Nee, kommt nichts weg. Also ich bin sehr intensiv, ich bin ja also im Hauptberuf Editorial Director beim Zeitmagazin und Podcaster und Newsletter-Autor. Aber ich habe noch, nebenberufliche Aufgabe als Herausgeber der Weltkunst vom Kunstmagazin der Zeit. Und das ist mal intensiver und mal weniger intensiv. Und jetzt gerade ist es wieder sehr intensiv, weil wir einen neuen Newsletter vorbereiten. Lisa Zeitz, die Chefredakteurin, schreibt schon einen sehr erfolgreichen Newsletter, der auch, also auch in der Vermarktung ausgebucht ist. Und jetzt haben wir gerade heute darüber gesprochen, ob sie noch ein paar extra Sonderfolgen noch dieses Jahr machen kann, was ja auch sehr schön ist.
Also die Sonderfolgen werden dann, weil zu viel Werbung eigentlich gebucht werden
soll. Ja, es ist der Markt.
Ich meine, das darf man ja, glaube ich, auch mal sagen. Es ist ja schön, wenn es gut läuft.
Ja, ja, genau. Der Markt ist da. Der Newsletter kostet nichts. Also man kann ihn kostenlos abonnieren. Es ist der Weltkunst-Newsletter. Der kommt jeden Freitag. Und Lisa hat da auch einen sehr persönlichen Ton und einerseits sehr kompetent zu schreiben über das, was in der Kunst gerade los ist, aber auch sehr auf eine sehr nahbare und persönliche Art. Und mit der Redaktion entwickeln wir jetzt gerade noch einen zweiten Newsletter. Und also zum Beispiel Lisa hat jetzt gerade, weil wir natürlich auch sehr viel über den Wochenmarkt auch gesprochen haben, sie selber ist auch leidenschaftliche Köchin, haben wir jetzt für die Weltkunst auch ein Magazin, eine Ausgabe gemacht, also die Redaktion hat es gemacht, über Kochen nach Kunst.
Kochen nach Kunst. Ja,
also Rezepte, die inspiriert sind von großen Künstlerinnen und Künstlern. Okay. Erscheint im September die Ausgabe und da soll auf Weltkunst Online dann auch ein regelmäßiges Format draus werden.
Bin ich gespannt, weil da könnte ich mir nämlich gut vorstellen, dass Marias Frage da eigentlich sehr gut passt, weil man kann so 10, 20 Folgen kann man oder Ausgaben kann man gut Klischees bedienen wahrscheinlich. Und dann gehen einem die Klischees aus und dann wird es nämlich spannend.
Ja, genau. Das ist ja jetzt auch keine Kolumne, die jede Woche erscheint, sondern erstmal ein großes Heft. Aber es gibt zum Beispiel in diesem Heft auch den Start einer Serie über Pilze. Und das ist eine Serie, keine unendliche Serie, aber das ist eine Serie, die wird ein paar Folgen haben.
Über Pilze im kulinarischen Sinne oder im
auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen. Ja. Auf allen Ebenen.
Auf allen Ebenen. Was Künstlerinnen und Künstler eben auch so inspirieren kann.
Das ist gut. Falls du da noch irgendjemanden brauchst für Recherche, ich würde mich, wenn du mitmachst, wenn du mitmachst, können wir zusammen auf einen Trip gehen, wenn du so möchtest.
Ja, genau. Und da entwickeln wir jetzt auch gerade viele neue Formate, auch für die Weltkunst-Online-Seite. Und haben in diesem Jahr auch, also in diesem Sommer, zum ersten Mal eine Veranstaltung in Salzburg gemacht. Salzburg ist ja im Sommer nicht nur eine große Musik, sondern auch eine große Kunststadt. Es gibt ja wahnsinnig viele tolle Ausstellungen, jetzt auch in diesem Sommer von vielen jungen Künstlern, jungen Galerien, die dann für den Sommer auch nach Salzburg kommen oder in Salzburg sind. Bekannteste, etablierteste ist natürlich Tadeusz Ropacz, der ja dieses Jahr 40 Jahre geworden ist, also seine Galerie, mittlerweile auf der ganzen Welt überall sitzt, Paris, London, Seoul, aber eben in Salzburg angefangen hat. Und für uns als Kunstmagazin für die Weltkunst ist eben Salzburg auch ein wichtiger Standort, weil viele unserer Leserinnen und Leser im Sommer auch in Salzburg sind, also oder nach Salzburg kommen für ein paar Tage. Mhm. Und da haben wir jetzt in der Blauen Gans, einem fantastischen Kunsthotel, bester Lage in Salzburg, einen Abend gemacht mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und weil der Hotelbesitzer auch selber Kunst sammelt. Und Tadeusz Ropacz war auch da und hat über seine Galerie gesprochen und seine Arbeit. Und das war ein sehr schöner Abend, den wir jetzt künftig einmal im Sommer mit der Weltkunst da machen wollen. Tadeusz Ropacz hat irgendwas Lustiges erzählt. Meine Kollegin Simone Sondermann hat ihn interviewt und ihn irgendwann gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie eigentlich in Paris zwei Galerien? Und dann sagte er, naja, weil die erste Galerie im Marais, die wir hatten, da haben die Bilder von Anselm Kiefer irgendwann nicht mehr reingepasst. Dann haben wir jetzt ein zweites Galeriegebäude eröffnet und da passen die Bilder von Anselm, also von einem Künstler, mit dem er seit langem zusammenarbeitet, rein. Aber es sei auch interessant, dass er jetzt, wenn er wisse, also eher Anselm Kiefer, dass die Bilder in dieser Galerie in Paris ausgestellt werden, auch dort immer schon an die Maximalgröße rangeht. Also, ja.
Das ist wahrscheinlich auch ein Challenge dann. Wenn du weißt, du kannst deinen Galeristen jetzt dazu bringen, wieder ein neues Gebäude bauen zu müssen, dann.
Genau. Ja. Wahrscheinlich wird Tadeusz Ropacz jetzt hoffen, er, Anselm Kiefer hört keine Podcasts und denkt nicht, ach, du könntest mal eine dritte Galerie in Paris aufmachen.
Aber das heißt, dir wird auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder nicht langweilig.
Ich glaube nicht. Nee, also, zumal wir jetzt in diesem Herbst auch zum ersten Mal ein Buch herausbringen, mit alles gesagt. Also mit sehr vielen interessanten Gesprächen, die jetzt in schriftliche Form gebracht worden sind von Anna Meinecke, ohne die Jochen Wegner und ich dieses Buch hätten auch nie machen können. Also sie hat eigentlich das Buch gemacht. Und das wird auch sehr schön, weil es auch nochmal so ein Rückblick ist auf diese ersten Jahre von Alles gesagt und auch noch ein paar so Making-of lustige Geschichten rund um die Aufnahmen erzählt werden. Das erscheint jetzt im Herbst.
Sehr schön. Ja. Ich finde immer schön, diese Sachen dann so in einem anderen Medium zu haben und auch mal zu lesen. Ich war tatsächlich, ich hatte letzte Woche oder vorletzte Woche einen Termin bei einem Verlag in München und habe mit denen gesprochen wegen für Ohne den Hype. Aber ich habe ihnen tatsächlich gesagt, es ist mir noch zu früh. Ich möchte noch ein bisschen warten. Aber ich finde es schon einfach eine schöne Idee, solche Sachen dann tatsächlich.
Ja, zumal wir auch merken, es gibt ja mittlerweile auch ein bisschen Merch zu Alles gesagt. Mhm. Also es gibt ja einen Kalender, einen Jahreskalender. So ein Abreißkalender, wo jeden Tag ein Zitat von Gästinnen und Gästen zu lesen ist.
Oh, ist auch eine gute Idee. Vielleicht muss ich das mal klauen irgendwann.
Und es gibt das A- oder B-Spiel, also die Fragen aus dem A- oder B-Spiel, auch als Kartenspiel, auch sehr beliebt. Und das führt nur dazu, dass Jochen Wegner, also der Chefredakteur von Zeit Online, der mit mir zusammen den Podcast macht, und ich jetzt die ehrenvolle Aufgabe haben, weil der Verlag dann immer sehr freundlich fragt, ob wir die ersten, ich weiß gar nicht, 500 Exemplare des neuen Kalenders oder sind es 1000, signieren können. Ja. Du sagst im ersten Moment immer zu. Aber ich habe gerade heute Morgen von einer Kollegin aus dem Empfang hier im Berliner Zeitgebäude bei Grasblau gehört, bevor ich hierher gekommen bin zu dir, dass die Kalender für nächstes Jahr seien jetzt also da, also 2024. Seien viele Kisten.
Ja. Hast du eine kurze Unterschrift, also arztmäßig oder?
Ja, ich habe mir dafür eine, also angewöhnt.
Das ist gut.
Nicht meine ausführliche Unterschrift.
Ja, weil es gibt ja so Leute, die tatsächlich eine lesbare Unterschrift haben und das wäre dann arm. Ja. Dann müsste der Verkaufspreis etwas angehoben werden, glaube ich. Ja. Ja, super. Dann bin ich sehr gespannt nächstes Jahr, ob du es geschafft hast, alle Bücher zu signieren bis dahin, alle Kalender. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im Sommer.
Bis nächsten Sommer. Hab mich wieder sehr gefreut. Es ist jetzt, letztes Jahr ist ja noch eine, erinnerst du dich noch an die Frau, die letztes Jahr vorbeigekommen ist mit ihrem Kind?
Ja, genau, die hat telefoniert und das Kind war krank.
War unpässlich. Sie hat, glaube ich, mit der
Nanny, mit oder so.
Nanny gesprochen und meinte doch dann, dass sie irgendwie sofort zurück muss.
Und vorletztes Jahr waren die Bauarbeiter da.
Ah ja, stimmt. Aber Berlin mag keine Bauarbeiten, ist auch ganz schön. Es ist wirklich heute sehr ruhig und sehr entspannt hier.
Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scrolle einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Kappela von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.